Deutschlandfunk Interview.
Die Augen in der arabischen Welt und wohl auch in Israel sind heute auf die saudische Hauptstadt Riad gerichtet. Die Staaten der Region entsenden ihre Außenminister nach Saudi-Arabien und offenbar keimt seit dem Wochenende in der ganzen Region neue Hoffnung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen auf und damit verbunden auch die Hoffnung auf eine Befreiung von Geiseln aus der Hand der radikal-islamischen Hamas. Frage also, kann dieses Spitzentreffen in Riad heute eine neue Dynamik mit auslösen? Und welche Rolle spielen die arabischen Nachbarstaaten derzeit im Nahostkrieg? Darüber kann ich jetzt mit der Nahostexpertin und Politikwissenschaftlerin Christine Hellberg sprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Kittmattern.
Was unterscheidet diese Runde heute in Riad von den bisherigen Treffen dieser Art, die wir in den letzten Monaten beobachten konnten?
In Riad sitzen alle Akteure zusammen, die schon in den vergangenen Monaten sich eng abgesprochen und ausgetauscht haben. Das Neue daran ist, dass Saudi-Arabien selbst diese Initiative ergriffen hat. Saudi-Arabien hat sich in den vergangenen Monaten zurückgehalten. Man hat etwa die Vermittlung zwischen Israel und der Hamas anderen überlassen, Katar und Ägypten. Man hat zwar versucht, eine Eskalation zu verhindern im Hintergrund zwischen Iran und Israel, aber jetzt geht Saudi-Arabien in die Initiative. Und das ist wichtig, denn das zeigt, dass das saudische Regime wohl doch bereit ist, die Schlüsselrolle zu spielen bei der Nachkriegsordnung in Gaza etwa oder auch bei einer zukünftigen Zwei-Staaten-Lösung, die Saudi-Arabien da tatsächlich spielen könnte.
Und welche Interessen verfolgen die Saudis dabei, wenn sie sich jetzt verstärkt einbringen als Vermittler?
Nun, die Saudis wissen, dass sie als größte Wirtschaftsmacht in der Region gefragt sind, etwa beim Wiederaufbau von Gaza nach einem Ende dieses Krieges. Alle Beteiligten in Riad teilen ja die Vision, dass die israelische Armee sich mittelfristig zurückziehen muss aus dem Gazastreifen. Man möchte eigentlich eine Übergabe organisieren zu einer palästinensischen Verwaltung, also eine erneuerte, modernisierte palästinensische Autonomiebehörde. Und dieser Übergang zwischen einem Abzug der Israelis, einer Übergabe an eine palästinensische Regierung, die muss natürlich gemanagt werden. Und da könnte Saudi-Arabien nicht nur finanziell eine Rolle spielen beim Wiederaufbau, sondern etwa auch, wenn es um eine multinationale Friedenstruppe geht, eine stabilisierende Truppe, natürlich mit den USA natürlich, damit sichergestellt ist, dass aus dem Gazastreifen auch keine Gefahr mehr ausgeht für Israel, damit Israel sich tatsächlich sicher fühlen kann. Da könnte Saudi-Arabien eine große Rolle spielen und mittelfristig natürlich auch als eine Art Hauptgewinn oder als großer Anreiz für Israel, wenn es bereit ist, seine Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Denn die saudische Führung hat immer wieder betont in den vergangenen Monaten, dass man zwar kritisch diesen Krieg beobachtet, aber grundsätzlich Interesse hat an normalisierten Beziehungen mit Israel, aber eben nur unter der Bedingung, dass Israel bereit ist zu einem souveränen palästinensischen Staat. Das ist also in gewisser Weise der große Anreiz, der im Raum steht. Daran arbeiten die Amerikaner jetzt seit Monaten. Und jetzt ist eben die Frage, ob man das nochmal konkretisieren kann und ob man auch den Druck auf die israelische Regierung dadurch erhöht.
Das klingt ja durchaus nach einer konstruktiven Rolle, die die Saudis da einnehmen könnten. Ist das denn überzeugend angesichts der Tatsache, dass im Grunde ja die Saudi-Arabien lange als Paria-Staat im Westen galt, auch wegen der autokratischen Verhältnisse, wegen dem Umgang mit Menschenrechten? Sind die Saudis da jetzt ein glaubwürdiger Vermittler?
Der Pragmatismus obsiegt gerade bei allen, vor allem westlichen Akteuren vor Ort. Wir hatten ja eine Abkühlung der Beziehungen zu Saudi-Arabien, auch zwischen den USA und Saudi-Arabien, nach dem Mord an dem saudischen Regimekritiker Jamal Khashoggi im Jahr 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul. Daraufhin hat die Regierung Biden dann deutliche Kritik geäußert, auch Waffenexporte erstmal beschränkt. Es wurden Sanktionen verhängt gegen saudische Staatsbürger, allerdings nicht gegen Mohammed bin Salman, also den Kronprinzen und den starken Mann in Riad selbst. Aber Präsident Biden war dann 2022 auch wieder in Saudi-Arabien. Man hat gewissermaßen diese Beziehungen wieder normalisiert zu einem Ausmaß, dass man konstruktiv mit Riad zusammenarbeiten möchte. Und man weiß einfach, dass an Saudi-Arabien bei einer Stabilisierung auch der Region kein Weg vorbeiführt. Die Saudis selbst wollen ja in erster Linie Stabilität und Ruhe in der Region, um Geschäfte machen zu können, um Geld verdienen zu können. Man möchte die eigene Wirtschaft in das postfossile Zeitalter Zeitalter transformieren. Das heißt, man hat ein großes Interesse daran, attraktiv zu sein als Standort für Innovationen, für Investitionen. Und dafür braucht man eben Ruhe. Und die Vision ist, und das teilen alle, die heute in Riyadh zusammensitzen, die Vision ist ganz klar, dass es Stabilität und Sicherheit im Nahen Osten erst geben wird, wenn die Palästinenser einen eigenen souveränen Staat haben, um diesen Konflikt tatsächlich beizulegen. Das hat aber natürlich auch noch ein eigenes Interesse. Die Saudis lassen sich natürlich diese konstruktive Rolle auch bezahlen, vor allem durch die USA, denn man möchte einerseits Sicherheitsgarantien bekommen von den USA und andererseits möchte man Unterstützung beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms. Das ist also der Preis oder das ist das, was Außenminister Blinken jetzt heute in der Tasche hat, was man noch weiter besprechen wird, was man in den vergangenen Monaten auch schon besprochen hat. Und die Frage ist, wie konkret da die amerikanischen Zusagen sein könnten.
Tony Blinken nimmt ja heute auch teil an diesem Treffen, genauso wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Nicht eingeladen hingegen ist Israel, also einer der beiden zentralen Konfliktparteien. Wie viel Sinn kann so ein Treffen, so eine Vermittlung haben in Riyadh, wenn Israel gar nicht mit am Tisch sitzt?
Außenminister Blinken fährt ja weiter nach diesem Treffen dann nach Israel, um genau dort auch wieder die Botschaft zu überbringen, die er einsammelt in der Region. Das macht er eigentlich immer so, dass er erst die Nachbarstaaten trifft, die Außenminister, die entsprechenden Diplomaten, um dann mit der Stimmung, mit den Angeboten aus den Nachbarstaaten nach Israel zu fahren und es dort mit der Regierung Netanyahu zu besprechen. Ich denke, was es aktuell braucht, ist diese Mischung aus Druck einerseits und Belohnung, denn wir wissen, dass die Regierung Netanyahu sich nicht abbringen lässt von dieser Kriegsführung in Gaza, auch von einer geplanten Operation in Rafah. Das ist ja das, was unmittelbar bevorsteht und eben auch komplett gegen einen eigenen souveränen Staat für die Palästinenser ist. Deswegen möchte man wahrscheinlich den Druck erhöhen über die Verbündeten und da kommt auch Deutschland ins Spiel, also die USA einerseits und Deutschland, die eben damit drohen könnten, Kriegswaffen erstmal zurückzuhalten oder zu konditionieren gegenüber Israel und gleichzeitig eben die Belohnung, die Anreize mit der Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien. Das ist aus israelischer Sicht, wäre das ein großer strategischer Gewinn mit Saudi-Arabien als wichtigstem Land der Region, auch als Anführer der islamischen Welt, also das saudische Geld zusammen mit israelischer Technologie könnte diese Region tatsächlich voranbringen. Und das ist jetzt die Frage, ob diese doppelte Botschaft in Israel auf irgendeinen fruchtbaren Boden fällt.
Frau Hellberg, wir haben nur noch eine knappe Minute Zeit. Ich würde Sie gerne noch nach Ihrer Einschätzung fragen, den Fortgang der Verhandlungen für eine Waffenruhe betreffend und auch der mögliche Geiselbefreiung. Da haben wir ja viele Meldungen jetzt seit dem Wochenende, dass da neue Hoffnung aufkeimt. Ist die berechtigt aus Ihrer Sicht?
Beide Seiten erhöhen gerade den Druck strategisch. Israel tut das mit dieser angekündigten Rafah-Offensive. Da wissen wir nämlich nicht, ob diese Offensive tatsächlich nur einen militärstrategischen Grund hat oder ob dahinter nämlich auch ein Druckmittel steht, also ein Faustpfand, um den Druck auf die Hamas zu erhöhen, damit diese einem Kompromiss zustimmt. Auf der anderen Seite haben wir die Hamas, die ganz klar mit den Veröffentlichungen der Geiselvideos ebenfalls den Druck erhöht auf die israelische Regierung. Die Geiseln haben sich ja gewendet, nicht nur an die Verwandten und an die Demonstranten, auch an die israelische Regierung. Wir sehen, dass das durchaus fruchtbar ist, also dass das Wirkung zeigt. Benny Gantz etwa im Kriegskabinett hat klar gesagt, dass die Rückkehr der Geiseln jetzt wichtiger sei als die Rafah-Offensive. Also beide Seiten versuchen gerade, den anderen so weit unter Druck zu setzen, dass dieser mehr Kompromisse macht. Heute finden die Verhandlungen weiter in Kairo statt und die Hamas muss sich entscheiden, ob sie dem vorgelegten Angebot zustimmt. Die Hoffnung ist da. Wir waren aber schon in dieser Situation in den letzten Wochen immer wieder. Deswegen bleibe ich skeptisch, aber tatsächlich könnte jetzt in dieser Kombination Treffen in Riyadh und die Verhandlungen in Kairo, die bevorstehende Offensive, die alle abwenden wollen, das könnte nochmal eine neue Dynamik bringen.
Wichtige Treffen also heute in der Nahostregion in Kairo und Riyadh. Darüber habe ich gesprochen mit Christine Hellberg, Nahostexpertin und Politikwissenschaftlerin. Frau Hellberg, vielen Dank für Ihre Einschätzungen hier heute Morgen im Deutschlandfunk.